Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas.
Ehre sei dir, Herr.
In jener Zeit kamen einige von den Sadduzäern, die die Auferstehung leugnen, zu Jesus und fragten ihn: Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein Mann, der einen Bruder hat, stirbt und eine Frau hinterlässt, ohne Kinder zu haben, dann soll sein Bruder die Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Nun lebten einmal 7 Brüder. Der erste nahm sich eine Frau, starb aber kinderlos. Dann nahm sie der zweite, danach der dritte und ebenso die anderen bis zum 7. Sie alle hinterließen keine Kinder, als sie starben. Schließlich starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie nun bei der Auferstehung sein? Alle 7 haben sie doch zur Frau gehabt. Da sagte Jesus zu ihnen: Nur in dieser Welt heiraten die Menschen. Die aber, die Gott für würdig hält, an jener Welt und an der Auferstehung von den Toten teilzuhaben, werden dann nicht mehr heiraten. Sie können auch nicht mehr sterben, weil sie den Engeln gleich und durch die Auferstehung zu Söhnen Gottes geworden sind. Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose in der Geschichte vom Dornbusch angedeutet, in der er den Herrn, den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist doch kein Gott von Toten, sondern von Lebenden, denn für ihn sind alle lebendig. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Liebe Schwestern und Brüder, abgesehen von der seltsamen Fragestellung der Sadduzäer, in der wir uns auch wiederfinden können, denn oft sind wir genauso kleinlich, wenn wir unbedingt Recht haben wollen, dann suchen wir uns Beispiele, die den anderen zu überführen wollen, geeignet sein sollen, die dann aber doch, wenn man genau überlegt, ziemlich absurd sind. So auch die Sadduzäer. Aber darüber möchte ich jetzt nicht näher reden, sondern an 3 Punkten sollte uns eigentlich, wenn wir aufmerksam zuhören, der Atem stoppen. Am ersten und vielleicht entscheidenden Punkt ist, wenn es heißt, nur in dieser Welt heiraten die Menschen. In der kommenden Welt werden wir sein wie die Engel. 2. Punkt. Ist das denn wirklich so? Ist das nicht etwas, das die Realität der Liebe in dieser Welt nicht ernst nimmt? Wie viele Menschen freuen sich darauf, dass sie im Jenseits ihren geliebten Mann oder ihre geliebte Frau wiedersehen, die ihnen schon vorausgegangen ist. Das soll plötzlich alles nicht mehr gelten. Das ist etwas, das uns als erstes in den Sinn kommen könnte. Aber das ist eigentlich nicht das, was Jesus meint. Denn er sagt nicht, eure Liebesbeziehungen in dieser Welt werden in der späteren Welt keine Rolle mehr spielen. Sondern ganz im Gegenteil. Eure Liebesbeziehungen in dieser Welt werden auch in der kommenden Welt von tragender Bedeutung sein. Aber sie sind nicht mehr exklusiv. Die Art und Weise, wie ihr jetzt euren Mann, wie ihr jetzt eure Frau liebt, ist nicht zum Ausschlusskriterium, dass ihr sagt, und all die anderen gehören halt in diese Liebesgemeinschaft nicht mit hinein. Im Himmel wird es so sein, dass ein jeder von ganzem Herzen geliebt wird. Mit allen Kräften, mit allen Möglichkeiten, das, was wir jetzt in dieser Welt nur schaffen, weil wir in dieser begrenzten Welt leben, wenn wir einen Menschen vor Augen haben. Es heißt, wenn 2 Menschen heiraten, bis dass der Tod uns scheidet. Bis dass der Tod uns scheidet, das heißt, diese Liebesbeziehung wird tatsächlich geschieden. Aber das heißt nicht, dass in alle Ewigkeit plötzlich eine Wand zwischen uns stehen wird, sondern ganz im Gegenteil. Die Wand, die sich dann wieder auflöst und wo wir wieder in die erneute, noch viel herrlichere Liebesbeziehung zu unserem Mann, zu unserer Frau eintreten können, diese Wand ist genauso aufgelöst zwischen jedem anderen Menschen, den wir vor Augen haben. Warum aber auf Erden dann diese eine Beziehung? Nicht nur deswegen, weil wir nicht in der Lage sind, mehrere Menschen auf gleiche Art und Weise zu lieben, sondern deswegen, weil wir durch die Ehe, durch die Liebesbeziehung mit diesem einen Menschen überhaupt erst zu himmlischen Wesen werden. Wir reifen. Die Ehe, so wissen wir, ist ein Sakrament. Und wir sind es gewohnt, Sakramente werden gespendet an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit, durch bestimmte Worte. Und so haben wir dann vor Augen, dass das Ehesakrament stattfindet, wenn zwei Leute heiraten, hier in der Kirche. Aber das täuscht ein wenig. Die Ehe ist deswegen ein Sakrament, weil damit das Sakramentale beginnt. In dem Augenblick, in dem die beiden die Ehe schließen, beginnen sie ein sakramentales Geschehen. Die ganze Ehe, die ganze gelebte Ehe ist Sakrament. Sakrament, das heißt, Gott wirkt und Gott macht uns beziehungsfähiger, heiliger. Gott macht uns bereit für den Himmel in jeder Beichtung, in jeder Begegnung mit ihm in der Eucharistie. Dann, wenn wir getauft werden, zum allerersten Mal, und wenn wir gefirmt werden, indem wir gestärkt werden. Zum letzten Mal vielleicht, indem wir die Krankensalbung empfangen und dann geöffnet werden für das, was Gott uns verheißt, gestärkt für den letzten Weg. Die Ehe ist genauso ein Sakrament. Ein Sakrament, das heißt, Gott wirkt, indem er uns heilig machen möchte. Beziehungsfähig, indem er uns die Gabe schenkt, einander von ganzem Herzen zu lieben, zu verzeihen, um Verzeihung zu bitten, immer wieder neu aufeinander zuzugehen. Das ganze eheliche Leben ist ein Sakrament, ein sakramentales Geschehen. In jedem Augenblick, in dem wir füreinander da sind, reifen wir, wachsen wir. Wir wissen, da ist jemand, der mich liebt und der mich hält, und darin erkennen wir das Geschenk Gottes. Im anderen wirkt Gott, der mich liebt, der mich hält, der bei mir ist. In guten, aber eben auch in schlechten Tagen. Und gleichzeitig werden wir befähigt, für den anderen da zu sein. Auch dann, wenn es mir schlecht geht, und vielleicht noch eine größere Überwindung dann, wenn es dem anderen schlecht geht. Und jedes Mal werden wir heiliger. Jedes Mal werden wir beziehungsfähiger. Und jedes Mal werden wir reifer für das, was uns erwartet. Und was erwartet uns? Dass wir das, was wir dem einen Mann, mit der einen Frau hier auf Erden auf wunderbare und herrliche Weise einüben, etwas wird, das wir jedem Menschen schenken können. Das uns von jedem Menschen geschenkt wird. Damit haben wir diese beiden Dinge, dass die Ehe eben etwas rein Irdisches ist, als ersten Punkt, der uns vielleicht verstört, und dass wir dann werden wie die Engel, dass wir vielleicht sogar beziehungslos schweben können, doch schon ein wenig entschärft. Der dritte Punkt, über den man vielleicht hinwegsieht, ist, wo Jesus sagt, und dann werden alle Menschen Söhne Gottes sein. Ich habe schon einmal erwähnt, wir haben im Gotteslob viele Stellen gestrichen, wo von Söhnen die Rede waren und sie ersetzt durch Geschwister oder durch andere Formulierungen, weil es uns ein wenig stört, dass die Frauen nicht drin vorkommen. Das mag an vielen Stellen auch gerechtfertigt sein. Aber an der Stelle, wo wir davon reden, dass wir Söhne Gottes werden, ist damit etwas Theologisches gemeint, nämlich, dass wir an die Stelle von Jesus Christus Teil der Dreifaltigkeit werden. Wir werden wie der Sohn in der Dreifaltigkeit. Das gilt für Männer und Frauen, für Kinder und Erwachsene genauso. Wir werden an die Stelle Jesu Christi, weil wir Christen sind, mit ihm verbunden, von ihm erlöst, mit ihm in Beziehung stehen, in die Dreifaltigkeit, das heißt, in ein unendliches Liebesgeschehen aufgenommen. Das heißt, wir alle werden im Himmel nicht nur Beziehung zueinander pflegen können. Das ist vielleicht etwas, das wir uns noch am ehesten vorstellen können. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Wir freuen uns darauf, dass endlich zwischen den Menschen keine Missverständnisse mehr herrschen. Oder ich mit meiner eigenen Sündhaftigkeit dem anderen zur Last falle. Aber diese Freude ist eingebettet in ein noch größeres Geschehen. Nämlich wir alle werden wie der Sohn Teil der Dreifaltigkeit werden. Und noch ein viel größeres Geschehen mit uns empfangen, nämlich, dass wir in Gott die Liebe schlechthin erfahren. Unfassbar, die uns sprachlos machen wird. Und gleichzeitig werden wir in Gott die Schönheit eines jeden Menschen, der ein kleines bisschen Spiegelbild dieser Gottheit ist, erkennen und gleichzeitig in jedem Menschen, den er an unserer Seite steht, jetzt auf Erden und noch viel wunderbarer im Himmel, werden wir ein Stückchen, eine Facette von der Liebe Gottes erfahren können. In Gott die Menschen zu lieben, in den Menschen Gott zu lieben. dass da nichts mehr ist, das uns zerreißt, weil wir sagen, soll ich jetzt Gott oder soll ich mich um die Menschen kümmern? Sondern alles in allem wird eins sein. Das ist die große Verheißung. Und darauf, hoffe ich, können wir uns tatsächlich freuen. Denn nichts anderes möchte Gott, als dass wir uns freuen auf die Auferstehung, auf das Leben in der Gnade, das Leben mit Gott, aber auch das große Wiedersehen mit all den vielen Menschen, die uns ans Herz gewachsen sind. Amen.